Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, hallihallo. Und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute ein spannender Gast bei mir am Start mit einem ebenso spannenden Buch. Es ist Robert Jacobi, der ist Founder und Managing Partner von The Nunatak Group, beschäftigt sich da hauptamtlich mit Digitalisierung rauf und runter und hat jetzt gerade auch ein Buch rausgebracht. Das hat den spannenden Titel Reboot, der Code für eine widerstandsfähige Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Robert, ich freue mich total, dass du dir heute Zeit genommen hast. Herzlich willkommen bei Saatkorn.
Ja, schön, dass ich dabei sein kann, Gero. Bin zum ersten Mal in der Podcast und freue mich auf deine Fragen und einen guten Austausch.
Yes, da freue ich mich auch drauf. Vielleicht fangen wir einfach mal an. Vielleicht hast du Lust, dich einmal kurz selbst vorzustellen. Ich habe ja schon gesagt, was du machst, aber wenn man so deine Buchseite auf dem Murmann Buchverlag liest über den Autor, da könnte man darüber ja allein schon 3 Podcasts machen, ne? Was du alles so gemacht hast. Du warst Journalist, du warst aber auch viel unterwegs, du warst viel in den USA. Wer dich verfolgt auf LinkedIn, der kriegt deine USA-Liebe und Besorgnis, zumindest die letzten 4 Jahre, gut mit. Was macht dich so als Typen, als Mensch aus?
Ja, lustiger Start, spannender Start. Meine Schwiegermutter hat rund um Weihnachten ein Buch in der Hand gehabt. Da ging es um die Scanner-Persönlichkeit. Das scheint irgendwie ein psychologischer Begriff zu sein, von einem Menschen, der viele Dinge ausprobiert, große Neugier hat, viel Leidenschaft dafür entwickelt und aber den es immer auch schon wieder dann an neue Ufer treibt und der sich fast manchmal ein bisschen bremsen muss, einerseits bei einer Sache länger zu bleiben und andererseits sich nicht zu überfordern. Und ich dachte, das trifft mich ganz gut. Ja, also ich bin aus großer Neugier auf die Welt raus erstmal Journalist geworden. Dann hatte ich das Gefühl, das habe ich jetzt miterlebt, war relativ früh schon Politikkorrespondent für die Süddeutsche Zeitung in Berlin, wollte noch mal gründlicher was dazulernen, habe noch ein zweites Studium in den USA gemacht, in Harvard, wollte danach das ausprobieren im Business, was ich dort gelernt hatte und habe dann gemerkt, naja, so richtig bin ich eigentlich jemand, der Dinge gestaltet und tun will. Und das war auch das, was im Journalismus vielleicht am schwierigsten war für mich, nur über Leute zu schreiben, die was tun. Und bin dann Unternehmer geworden, mehrere Unternehmen mit aufgebaut, zuletzt eben jetzt Nunatak, die Beratungsfirma, die ich von München aus steuere, mit jetzt knapp 40 Mitarbeitern aktuell. Und das Buch ist natürlich durchaus auch ein Rückgriff auf das, was ich früher gemacht habe, was ich auch einfach sehr gerne gemacht habe, nämlich schreiben und mich einmischen und das nicht nur im PowerPoint-Format für unsere Kunden, das tue ich natürlich weiterhin, sondern eben auch im Hochformat und ein bisschen für eine breitere Zielgruppe.
Na, super spannend. Da hast du jetzt gerade auch schon so ein bisschen eigentlich angedeutet, wie du auf die Idee zu Reboot gekommen bist. Jetzt ist das ganz interessant, auch nochmal Murmann zitiert, das Buch erscheint im Februar 2021 und der erste Satz ist dann, ist das Ende der Corona-Pandemie in Sicht? Robert Jacobi zieht Bilanz und blickt nach vorne. Ja, jetzt haben wir schon fast Anfang Februar 2021, das Ende der Pandemie ist zwar noch nicht in Sicht, so richtig, aber du hast dir trotzdem schon Gedanken gemacht, wie kann es weitergehen? Und das ist natürlich auch sinnvoll, schon früher darüber nachzudenken. Aber wann und wie ist die Idee zu Reboot entstanden?
Das war im ersten Lockdown im März, April, als wir natürlich auch sehr früh schon im Homeoffice waren, die ganze Firma. Ich viele Anfragen bekommen habe von ziemlich ratlosen Firmen, die nicht mal wussten, wie sie ihre Mitarbeiter jetzt im Homeoffice digital versorgen. Wir hatten mit denen schon ganz andere Probleme gewälzt. Dazu kam, dass ich gerade Vater wurde und einfach dadurch viel im familiären Kontext auch mit Freunden, die Kinder schon im Schulalter hatten, zu tun hatte. hatte und gemerkt hatte, wie schwierig das dort läuft, in den Schulen die Digitalisierung hinzubekommen und das im Jahr 2020. Und da war mir klar, diese Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, als wir arbeiten ja sehr viel, wirklich auch für sehr seniores Management, teilweise auch im öffentlichen Sektor, die Erfahrungen, wie schwer Veränderungen fallen kann, wie wichtig es aber auch ist, sie konsequent anzugehen, dachte ich mir, die aufzuschreiben, könnte tatsächlich Sinn machen und vielleicht dem einen oder anderen helfen und ihn auch motivieren, Veränderungen anzugehen, die auch ohne Corona wichtig gewesen wären, jetzt aber vielleicht noch ein bisschen mehr Dringlichkeit, auch eine bessere Lobby bekommen haben. Und dafür wollte ich das Rezept schreiben. Darum geht es letztlich auch in Reboot.
Ja, spannend. Und auch ein wirklich guter, lobenswerter Ansatz, sich so Gedanken zu machen. Ich meine, diese ganze Corona-Krise, die hat bei all dem, was daran so schrecklich ist, und das wollen wir jetzt gar nicht unter den Tisch fallen lassen, Leute sterben, das ist grauenvoll, persönliche Schicksale etc. pp. Aber auf der anderen Seite ist Corona ja auch irgendwie ein Digitalisierungskatalysator. Also ich komme ja eher immer aus dieser ganzen Employer Branding, Personalmarketing, New Work Ecke. Und wenn ich überlege, wie früher Vorbehalte gegenüber Remote Work, Flexibilisierung von Arbeitszeit und Ort waren, und mit früher meine ich ungefähr vor 12 Monaten noch, und wie rasant sich das geändert hat, weil es sich ändern musste, da kann man ja eigentlich vielleicht auch den Rückschluss draus ziehen, dass noch ganz andere, durchgreifendere Veränderungen auch möglich sind, wenn man es denn nur wirklich will. Oder wie siehst du das?
Ja, ja, absolut. Also ich meine, du hast ja den Titel zitiert, auch den Untertitel. Mir geht es darum, eben nicht nur zu sagen, was ändert sich jetzt durch Corona und in dieser Situation, sondern auch einfach den Leuten klarzumachen, auch wenn auch weiterhin heute im Januar 2021 und sicher auch noch die nächsten Wochen und Monate unsere Headlines dominiert sind von Inzidenzwerten und Impfstoffen und Lockdown-Maßnahmen, dass wir längst eigentlich schon weiterdenken müssten. Nämlich, wie nutzen wir das, was wir jetzt gesehen haben, was wir gelernt haben in dieser Phase? Wir hätten es sicher auf eine, wie du schon angesprochen hast, andere Art lernen wollen. Das wäre für die Gesellschaft besser gewesen. Wie nutzen wir das, um wirklich auch Schub und positive Energie in Veränderung zu stecken? Dieser Punkt, den du gerade gesagt hattest, das ging mir auch beim Schreiben immer wieder so, weil natürlich kann man nicht sagen, ja, es ist gut, dass Corona da aber aus den und den Gründen, das würde man nie tun, weil um jeden Menschen, der daran gestorben ist, ist es traurig und bedauerlich. Der Punkt ist aber, dass selbst, also wenn wir schon besser mit Daten umgehen würden, wenn die Entscheidungen in der Politik stärker getrieben werden durch digitale Analysen, Aggregationen, wenn die Informationsübertragung besser wäre zwischen den einzelnen Playern im Gesundheitswesen, also von Arztpraxen über Gesundheitsämter bis hin auch dann zur Verwaltung in den Ministerien, dann hätten wir wahrscheinlich auch die Pandemie besser in den Griff bekommen und früher in den Griff bekommen. Also anders gesagt, dieser Digitalisierungsschub ist nicht Corona zu verdanken. Die Sichtbarkeit ist erhöht worden. Die Wahrnehmung dafür, wie wichtig das ist. Es wäre besser gewesen, auch für die Corona-Opfer, wenn wir damit schon früher angefangen hätten. Und was ich tatsächlich so ein bisschen erschreckend finde, und da bin ich fast manchmal ein bisschen ratlos, warum jetzt wieder nach den 10 Monaten, also es ist ja jetzt wirklich bald schon ein Jahr her, dass der erste Lockdown war, dass da so wenig Fortschritt gemacht wurde, das ist schon dramatisch. Und da denke ich, sowohl auf der politischen Ebene als auch, da kommen wir ja sicher auch noch dazu, auf der Unternehmensebene, da müssen wir uns schon was überlegen. Und da geht es auch nicht nur um Digitalisierung, sondern da geht es um viel mehr, nämlich wie kann ich im Grunde unser Zusammenleben, das komplexe Zusammenleben unserer Gesellschaft auf eine Art und Weise managen, die nicht aus dem 20. Jahrhundert, sondern aus dem 21. Jahrhundert kommt und mit den Risiken, die aus der Dynamik des 21. Jahrhunderts entstehen. Wir haben Globalisierung, wir chatten bald auch wieder alle um die Welt, wir essen Waren aus der ganzen Welt, die einfach Risiken, die durch diese enge Vernetzung entstehen, damit auch proaktiv umgehen, statt immer nur reaktiv. Ja, und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und um vielleicht kurz auf die Unternehmen zu kommen, ja, ich hatte schon im April oder Mai mit dem einen oder anderen Gespräch, wo die sagten, wir haben jetzt innerhalb von 2 Monaten, du hast das Thema Homeoffice angesprochen, haben wir so viel Digitalisierung vorgenommen wie in den letzten 5 Jahren gebündelt. Ja, ich habe im Buch kommt das Beispiel vor, da war ich dann im September, als man das mal ein paar Wochen machen durfte, war ich mal mit entsprechendem Abstand Mittagessen mit dem Digitalmanager einer Bank, der gesagt hat, er hat jahrelang darum gekämpft, dass elektronische Unterschriften möglich sind, also auch auf Vorstandsebene. Ging nicht, man hat es immer wegpriorisiert, die Investition wäre irgendwie einmal ein 6-stelliger Betrag gewesen. Stattdessen sind immer noch die Chauffeure durch die Villen vor Ort gefahren, haben von einem Vorstand zum nächsten die Akten gebracht, damit die mit der Hand gegengezeichnet werden können. Und auf einmal nach 4 Wochen Pandemie war das System implementiert. Ja, also da sieht man schon, dass es ein Katalysator war. Allerdings, und das merkt man jetzt vielleicht auch mit ein bisschen mehr Abstand aus der ersten Phase, es ist eine andere Digitalisierung. Also es ist geht's ja auch im Buch drum, jeder verschiedene Digitalisierung so ein bisschen was anderes. Die Digitalisierung aus der Wachstumsphase vor der Pandemie, die war sehr stark von Innovation, neuen Produkten, neuen Kanälen geprägt. Ja, Investment hier, Startup da, das gibt's schon alles weiterhin. Aber es ist ganz klar sachlicher und fokussierter und auch technologischer geworden, das Thema. Also es geht viel stärker, sowohl den Unternehmen als auch anderen im öffentlichen Bereich, Organisationen, geht es jetzt viel mehr darum, wie kann ich wirklich konkret nicht nur fancy Geschichten erzählen, sondern auch wirklich einen Service umsetzen, der meinen Kunden, meiner Zielgruppe mehr bringt, mehr nutzt, damit mir auch. Und ich denke, dieses Denken, das muss auch im öffentlichen Sektor noch stärker verankert werden.
Ja, ich glaube, dass das ein grundsätzliches Thema ist. Also man könnte es auch anders sagen. Wir haben ja gar kein Erkenntnisproblem. Wir haben massiv Umsetzungsprobleme in der Digitalisierung. Schneller werden, anders miteinander umgehen. Und du sagst ja, wie ich finde, zu Recht, es geht eigentlich um einen neuen Entwurf für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Und es ist vielleicht auch gar kein Zufall, dass in letzter Zeit ja durchaus einige Bücher rauskommen rund um das Thema. Also 2, die mich beeindruckt haben, war einmal Unfuck the Economy von Waldemar Zeiler und dann natürlich auch Verena Pauster mit Das neue Land. Da sind auch Versuche letzten Endes oder Gedanken drin, die versuchen so ein bisschen zu entwerfen, wie könnte denn unser Zusammenleben eigentlich besser gestaltet sein. Wie ist das jetzt bei dir? Ich konnte das Buch noch nicht lesen, weil es erst Anfang Februar rauskommt. Deswegen interessiert mich so sehr, du entwirfst die Skizze einer Gesellschaft, die sich ihrer Werte bewusst ist, aber sich nicht auf ihnen ausruht. Was sind denn die zentralen Treiber? Was müssen wir tun, um eine lebenswerte Zukunft für uns und aber auch für unsere Nachfahren zu gestalten, deiner Meinung nach?
Ja, also erstmal habe ich mich in dem Buch bewusst entschieden, nicht einen Bereich herauszugreifen. Man könnte natürlich auch ein Buch über den Veränderungsbedarf im Bildungswesen, in der Mobilität, in der Energie, in der Nachhaltigkeit schreiben, sondern die Aspekte miteinander zu verknüpfen, weil ich glaube, dass es genau das braucht. Also wir haben, wie du schon sagst, es gibt sehr, sehr viele Rezepte. Also du hast jetzt Bücher aus dem vergangenen Jahr genannt, aber es gab ja auch in den Jahren davor viele Werke, die sich mit dem Thema Digitalisierung oder auch viele öffentliche Aufsätze, Panel, Diskussionen, Digitalgipfel mit dem Thema beschäftigt haben. Und trotzdem haben wir ja dieses Umsetzungsdefizit und aber überhaupt kein Analysedefizit. Und deshalb ging es mir eher darum, klar in diesen einzelnen Bereichen, die auch um die es auch alle in dem Buch geht. Also ich zeige genau die Defizite und Handlungsbedarfe und auch Optionen in diesen Feldern auf, die ich gerade genannt habe und noch ein paar mehr. Aber es geht ganz entscheidend darum, den Zusammenhang dieser Felder zu sehen. Ja, also gerade letzte Woche wieder in den News eines der Zukunftsthemen, Quantencomputing. Ja, will ich jetzt nicht im Detail technisch drauf eingehen, aber eine Technologie, wenn tatsächlich der Durchbruch kommt, die in 5 Jahren um Millionen vielfach schneller sein wird als das, was wir heute unter Computern uns vorstellen können. Natürlich will die Bundesregierung das fördern. Deutschland ist noch nicht ganz abgehängt. Jetzt momentan streiten sich 2 Ministerien in Berlin darum, wer jetzt den Lead hat in dieser Förderung und wer wofür wie viel Geld ausgeben darf. Und deshalb verzögert sich das Ganze noch mal noch ein paar Monate. Und genau mit solchen Dingen müssen wir aufhören und eben den Nutzer den Effekt, den das Ganze hat, in den Mittelpunkt stellen und dann einen klaren Fahrplan uns überlegen für alle diese Themen, wie kommen wir da hin? Und da kann man schon, also auch wenn man nicht alle Rezepte der Privatwirtschaft auf den Staat übertragen sollte, also vieles, was da läuft, ist auch oft besser angestrichen, als es ist, wenn man dann das Unternehmen wirklich mal gerade als Berater von innen ja doch ganz gut kennenlernt und das dann auch viele Unternehmen miteinander vergleichen kann. Aber der Fokus, dass man sagt, man macht etwas nicht einfach, weil man eine Organisationslogik hat, sondern man macht etwas für den Menschen, dem es nutzt und für den der Service da ist, das ist ein Denken, das ist tatsächlich trotz aller Hackathons und Lippenbekenntnisse ist das tatsächlich im öffentlichen Sektor noch nicht wirklich angekommen. Ich habe auf dem virtuellen Digitalgipfel der Bundesregierung letztes Jahr war der Technologieminister von Estland, der hat gesagt, seine ganze Regierung hat nur einen Zweck und eine Mission, to make people's life easier. So, ja. Fand ich einfach eine Aussage. Also dafür ist einfach, das ist einfach der Zweck einer Regierung und dafür, da ist tatsächlich der Weg noch weit.
Das finde ich ganz interessant. Es gibt ja, ich glaube, in Neuseeland ist es auch so, die stark auf die Zufriedenheit der Menschen schauen, die in dem Land leben. Also wie mache ich eigentlich die Menschen zufrieden? Und das kann ja auch eine Maßzahl sein, an der sich eine Regierung messen lässt. Also ein Zufriedenheitsindikator. Muss ja nicht unbedingt das
absolut
Produkt sein.
Oder jetzt habe ich hier, wenn ich da gleich einhake, aber jetzt habe ich doch fast den Eindruck, dass du das Buch vielleicht doch gelesen hast, weil genau darum, um diesen Indikator geht es auch von einem Kapitel. Interessanterweise liegt ja Deutschland sowohl in diesem Indikator als auch im Innovations-, Digitalisierungsindikator wirklich ziemlich weit hinten, was das Bildungswesen betrifft, sogar hinter Uruguay und Bulgarien, so traurig das klingt. Aber genau dieser Aspekt zeigt, dass wir oft die falsche Diskussion führen. Und zwar nicht die Diskussion über die Chancen, sondern die Diskussion über die Risiken. Ja. Ich finde Datenschutz absolut wichtig und richtig. Ja, ich lege auch nicht meine Daten irgendwo hin, wo sie für jeden abgreifbar sind. Ich glaube, dass Unternehmen durchaus gut daran tun, in Cybersecurity zu investieren, um ihre Kundendaten zu schützen und so weiter. Ich glaube bloß, dass diese Aspekte, die das total überdecken in der öffentlichen Diskussion, was wirklich auch an Chancen da ist und damit auch an positiven Effekten für den Menschen. Und interessanterweise ticken wir ja alle so, das kennen wir ja selber vom Smartphone oder von den Apps, die wir nutzen. Wenn etwas gut funktioniert und wirklich unser Leben leichter macht, dann nutzen wir es auch.
Ja, klar.
Dann ist alles andere sekundär. Natürlich haben wir einen Rechtsstaat und wissen, dass der darauf schaut, dass da nicht totaler Humbug mit unseren Daten getrieben wird. Aber der Nutzen ist größer. Und wenn die Diskussion umgekehrt läuft, ich baue große Hürden auf und dann schaue ich, ob irgendwie das, was übrig bleibt, wenn ich da drüber springe, dann noch vielleicht irgendeinen Nutzen stiftet, dann kommen Dinge raus, wie beispielsweise übrigens auch die Corona-App, die ja viel diskutiert wird und es bringt gar nichts, die jetzt zu verdammen, aber hat sie irgendwas dazu beigetragen, unser Leben im Lockdown oder in der Pandemie einfacher zu machen und besser? Nein. Das ist halt auch ein Beispiel für dieses Denken.
Also mir fällt da eigentlich ein schöner Begriff ein, das ist aber jetzt echt so ganz altbacken, es passt aber. Wir sind halt problemorientiert, wir sind wenig lösungsorientiert, wir sind im Analysieren super, im Umsetzen nicht so sehr. Und genau. Ich finde, wo man es am allerdeutlichsten im Moment merkt, ich selbst habe 4 Kinder, von denen 3 noch zur Schule gehen, das ist dieses Thema digitale Bildung. Also das ist so grauenvoll, da wird unter dem Vorwand des Datenschutzes werden da Apps benutzt, die mega kompliziert zu bedienen sind. Wohingegen dann jeder, der irgendwo im Büro arbeitet, super einfach mit Microsoft Teams arbeiten kann. Also, aber wird natürlich für die Kinder wegen Datenschutz nicht eingesetzt. Das ist völlig an Absurdität in meinen Augen nicht zu überbieten. Man müsste eigentlich bei diesen ganzen Themen immer einen User-Centric Approach haben und wirklich immer schauen, wie kommt es denn den Menschen in diesem Lande zugute? Das Problem ist, dass alles so komplex ist. Und das Problem ist eben auch, dass unsere Gesellschaft stark von Strukturen gesteuert wird, die über Jahrzehnte entwickelt wurden, aber vielleicht gar nicht mehr so richtig in die heutige Zeit passen. Und ich finde immer, wenn man Unternehmen über Unternehmen spricht und unsere ganze Arbeitgebersituation, die ganze Mitbestimmung, das ganze Betriebsverfassungsgesetz, das ist alles in ganz, ganz anderen Zeiten entwickelt worden als die Zeiten, in denen wir uns heute befinden. Und ich glaube, dass es in vielen anderen Bereichen halt auch so ist.
Ja, ja, absolut. Und ich meine, die große Diskussion, die wir jetzt in den letzten Wochen hatten, Homeoffice-Pflicht oder nicht, als zum Beispiel letztes Jahr der Gesetzentwurf mal kursierte, unabhängig von der Pandemie, soll es so und so viele Tage, 25 Tage Homeoffice geben. Das fand ich ein bisschen absurd, weil ich dachte mir, okay, also das ist eine Regulierung, die völlig willkürlich ist. Warum 25 Tage? Hat überhaupt nichts mit der Sache zu tun. Ich denke, dass es jetzt absolut richtig ist, dass Homeoffice eingeführt wird und auch für Arbeitgeber verpflichtend ist. Also erschreckend, dass da manche immer noch hinterher sind. Aber es kommt in diese Diskussion dann immer so eine andere Note mit rein. So die Wirtschaft muss mehr leisten für die aktuelle Situation und so eine Art, so eine Abgrenzung. Hier ist der Staat, da die Wirtschaft und wer macht es irgendwie besser? Das ist aus meiner Sicht, davor würde ich warnen. Letztlich geht es ja darum, ein Modell zu schaffen, dass das nicht ein Gegeneinander oder Abgleich ist oder wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer dann wieder auseinanderdividiert werden, sondern wo man sagt, man geht da gemeinsam einen Weg. Und da würde ich übrigens sagen, du nennst das Beispiel Mitbestimmung, das würde ich sogar als eines der wirklichen Assets der deutschen Volkswirtschaft bezeichnen, dass es das, was ja tatsächlich auch aus dem frühen letzten Jahrhundert stammt, dass es das noch gibt. Aber auch das muss natürlich wie viele andere Dinge modernisiert werden und nicht für Partikularinteressen eingespannt werden, um eben genau das hinzubekommen, was ja letztlich für beide Seiten relevant und interessant und wichtig ist, nämlich menschenwürdige Arbeitsplätze, die fair bezahlt werden, zu schaffen und damit auch besser zu funktionieren. Wir leben ja nicht mehr in der Zeit, des Klassenkampfes, ja, sondern wo ein Abgleich stattfindet. Wie kann man Menschen sinnstiftende Arbeit geben, sie dafür dann auch entsprechend honorieren? Und das ohne starre Führung. Und ich glaube, dafür ist eine Modernisierung absolut, da ist auch der Privatsektor noch ganz riesigen Aufholbedarf. Der öffentliche natürlich erst recht, ja, wo es ja noch eine klassische Befehlsstruktur von oben nach unten in jeder Behörde in diesem Land gibt. Das ist einfach so. Ja.
Das war genau mein Punkt. Also mir ging es gar nicht um Abschaffung der Mitbestimmung, Gott bewahre, sondern mir ging es um Modernisierung und Anpassung an die heutigen Herausforderungen. Lass uns doch mal drüber sprechen, wenn diese drei Themenbereiche Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, wie du ja richtig sagst, so komplex ineinander greifen. Wo kann man denn ansetzen? Wie kann man denn überhaupt zu einem Reboot kommen? Wie kann man ein System, was sich über Jahrzehnte so entwickelt hat, so einfach ändern? Das ist, und die Frage kann man dir natürlich ganz besonders gut stellen, weil du ja mit Nunatak durchaus Change-Prozesse auch in Organisationen, auch in komplexen, großen Organisationen hilfst zu managen.
Ja. Also ich glaube, und da habe ich auch erst die letzten Tage wieder intensiv drüber nachgedacht, also ich glaube, was wichtig ist, wir brauchen nochmal einen anderen Prozess, wie wir unsere, das, was ja auch in der Verfassung steht, öffentliche Meinungswillensbildung, wie wir das gestalten. Ja, also dass das stärker an der Sache orientiert ist, weniger an den Personen. Ich meine, das ist ja auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, mehr an der Sache orientiert ist, dass man Entwürfe miteinander diskutiert und nicht das ganze Land 4 Monate gebannt darauf wartet, wer jetzt Parteichef bei der CDU wird und es darum geht, welche Zukunft der eine und welche Zukunft der andere macht, sondern dass es darum geht, welche Art von Zukunft verhandeln wir miteinander. Dazu brauchen wir ein Forum, ja, im klassischen antiken Sinne, das wir momentan nicht wirklich haben. Dafür brauchen wir Stimmen. Also ich glaube, es gibt auch so ein bisschen so einen Rückzug ins Private, jetzt auch durch die Krise. Man traut sich manches nicht zu sagen, weil man dann auf Social Media irgendwie, entweder kriegt man keine Likes oder man, wenn man auf den Kopf kommt. Also man, glaube ich, wirklich nach außen geht, sich äußert, sich einmischt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann aber auch, und auch wenn es sehr viele Probleme gibt, mit einer positiven Grundhaltung anfängt. Ja, ich kann nicht, also wenn ich mich unter Stress und bedroht fühle, das ist aus der Evolution raus so, dann kann ich nicht kreativ, proaktiv und langfristig denken und handeln. Ja, und wenn wir quasi immer nur von, wir tappen ja auch in dem Gespräch nochmal so ein bisschen mit rein, was alles schlecht ist, wenn wir immer nur darauf fokussieren, dann öffnet das keine Optionen und Felder. Und das ist, denke ich mal, dieses positive Denken hinzubekommen, ein realistisches positives Denken, ganz entscheidend. Und dann, und das ist tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, die Startup-Welt, in der ich ja viel zu Hause bin, da kann, auch wenn die manchmal ein bisschen verherrlicht wird im öffentlichen Diskurs, aber da, denke ich, können sich große Unternehmen und Behörden etc. allesamt was davon lernen, einfach das ausprobieren. Ja, also dieses, also einfach mal ein etwas testen, eine Dienstleistung, einen Service, auch ein Prozess einfach mal ausprobieren und dann natürlich kontrolliert schauen, was passiert, aber eben nicht dieses sämtliche Eventualitäten abdecken. Es gibt eine Norm, für künstliche Intelligenz gibt es ein 140-seitiges Kompendium, das jetzt vorgestellt wurde, wo es nur darum geht, welche Normen und Normenkontrollen und Normüberschreitung dort stattfinden könnte. Und da geht es aber überhaupt nicht darum, welche Chancen das Ganze auch wirklich beinhaltet. Und das denke ich mal, ist ganz entscheidend. Und dann wirklich, so wie wir vorher sagten, vom Nutzer her denken, eben auch von dem Menschen denken, der es umsetzt. Also ich meine, es gibt der Begriff Change Management, es klingt abgedroschen, aber ich denke, er war nie, also Veränderungen in den Köpfen anzustoßen, war nie wichtiger als heute. Ja, du hast das Thema Schule genannt. Wenn die Lehrer anfangen und die Schulleiter anders zu denken und Dinge einzufordern, statt gefühlt abhängig zu sein von Entscheidungen auf höherer Ebene, die sie eh nicht ändern können, dann ändert sich wirklich was und eben nicht nur durch den durch den Top-Down-Prozess. Wir sind jetzt in einem Wahljahr. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen eine Herausforderung. Da braucht man sich jetzt keine Illusionen machen, dass es jetzt irgendwie sehr große Reformschritte gibt. Aber ich denke, dann die neue Bundesregierung sollte das auf jeden Fall angehen. Und ich meine, es ist ja sogar auf EU-Ebene gab es jetzt einen Bericht, dass Deutschland die eigenen Kriterien für Reformen nicht erfüllt, die aufgestellt wurden, damit die Krisengelder ausgeschüttet werden.
Habe ich heute auch gelesen.
Es ist natürlich schon eine gewisse Ironie und auch irgendwie peinlich. Allerdings kann man daraus auch wieder was Positives ableiten. Ich meine, dem Land, auch wenn es durchaus ja Armut gibt in Deutschland, was oft in dieser Diskussion pauschal vergessen wird, dass man sagt, Deutschland geht gut und ist wohlhabend. Ja, Deutschland ist nach allen Statistiken im internationalen Vergleich ein wohlhabendes Land. Insofern konnten wir es uns länger leisten, uns vielleicht eher auf auf dem Erreichten auszuruhen. Aber wir haben, auch wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen später dran sind als andere, durchaus die Kapazität und das Potenzial, das jetzt anzugehen. Und da würde ich sagen, sollte, auch wenn es akut jetzt gerade wichtig ist, darüber zu reden, wie wir aus der Pandemie rauskommen, sollten wir Schritt für Schritt auch den Blick öffnen. Und auch wenn es sicher noch Monate dauern wird, bis Corona weg ist und vermutlich auch der nächste Winter uns sicher noch das Thema irgendwo da sein wird, wenn wir dann alle mal geimpft sind, den Blick einfach weiter aufzumachen. Was kommt danach? Und so ein bisschen sich zu schütteln und zu sagen, okay, vielleicht hat diese Erfahrung uns noch ein bisschen klarer gezeigt, wo wir mit Veränderungen ansetzen müssten. Und ich meine, du hast vorher schon mal USA genannt. Ja, ich habe dort viel gelebt, studiert, 5 Jahre dort verbracht. Dass wir ein bisschen verhindern, aber dass wir es schaffen zu verhindern, was dort passiert, ist eben dieses Auseinanderdriften der Bereiche, ja, also die du schon genannt hattest. Also das sind wir noch nicht und das wäre natürlich gut, wenn wir da auch nicht hinkommen. Und das können wir dann zurückdrehen oder verhindern, wenn wir wirklich es schaffen, in den einzelnen Entscheidungen zu treffen, gemeinsam und auch umzusetzen, wie das Leben in der Lebensrealität der Menschen wirklich ankommen, statt sie zu enttäuschen oder das in das Gefühl zu vermitteln, es wird auf ihren Kosten wird Politik gemacht.
Das ist eigentlich ein richtig schönes Bild und auch ein guter Schluss für diesen Podcast, denn wir kommen jetzt so langsam schon leider an die 30-Minuten-Grenze ran. Aber ich empfinde das ja als sehr positiv, wie du darüber redest. Also es geht um Zusammenhalt, es geht eben darum, dass man nicht auseinanderdriftet, es geht um eine Problemlösungskompetenz, also eher auf die Lösungen zu schauen und nicht die Probleme, was ja eigentlich total spannend ist und auch total schön ist. Und wenn gemeinsam daran gearbeitet wird, für alle eine bessere Zukunft zu entwickeln, dann kann das ja, denke ich, auch ganz viel Spaß machen.
Genau, und vielleicht noch zur Abrundung. Also es geht ja in deinem Podcast nun mal vor allem auch viel um Arbeit und vielleicht auch ein bisschen am Rande. Also Arbeit hat ja auch mit Bildung zu tun. Wenn man sagt, wo kann man denn jetzt konkret anfangen, wäre das ein ganz klares Feld, wo ich sage, und damit meine ich jetzt gar nicht die Schulen nur, das hatten wir ja besprochen, sondern wirklich auch, wie schaffe ich es, zu verankern, und da bin ich wirklich auch von der politischen Seite, ich schlage im Buch beispielsweise vor, dass man im Grunde so eine Art Bildungsguthaben sich erwirbt durch die Arbeitsjahre, die man im Job verbringt und die man dann auch einlösen kann, um nach 8, 9 oder 10 Jahren im Job einfach auch mal zu sagen, ich lerne jetzt noch mal ein Jahr, unabhängig davon, wie alt ich bin, ohne dass das ökonomische Nachteile bringt, weil es im Nachhinein viel positivere Effekte dann bringen wird. Und es wird auch in dem Bereich ja oft diskutiert, ja, künstliche Intelligenz, Automatisierung, unsere Arbeit wird wegfallen. Jeder Umschwung hat bisher eher mehr Arbeit gebracht. Es gibt heute mehr, oder vor der Krise gab es mehr Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland als jemals zuvor, bloß eben andere. Und auf diese anderen sich einzurichten, das wird nur dann passieren, wenn wir eben künftig nicht mehr einfach mit Mitte, Ende 20 aus der Uni rausgehen oder mit um die 20 aus der Ausbildung, sondern das Konzept komplett verändern und auch aus den festen Bildungsgängen rausgehen, übergreifen, denken, Universitäten andere Programme anbieten und wir genau das, eben die Verbindung, du hast gefragt nach der Verbindung, die Verbindung zwischen Bildung, Arbeit, Wirtschaft im täglichen Leben hinbekommen. Ganz, ganz wichtiger Schritt für eine positive Zukunft. Du hast selber Kinder, ich habe dir eingangs gesagt, ich habe meinen kleinen Sohn seit 1,5 Jahren und das hat mich auch motiviert, das vielleicht noch als Abrundung des Buchs zu schreiben. Er kann es zwar noch nicht lesen, aber ich denke, dass wenn es den einen oder anderen auf die Idee bringt, okay, wir sollten wirklich was tun, um auch unseren Kindern eine lebenswerte Welt zu übergeben, dann ist die Zeit dafür jetzt sicher richtig und da, auch wenn das jetzt etwas vielleicht euphorisch klingt, aber letztlich geht es tatsächlich darum.
Ich finde, das ist ein super Schlusssatz. Und wer jetzt Lust auf das Buch bekommen hat, Reboot von Robert Jacoby, der Code für eine widerstandsfähige Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, der kann mir jetzt eine E-Mail schreiben an gero@saatkorn.com mit dem Betreff Reboot. Und ja, vielleicht gehört eins von 3 Büchern, die Robert dankenswerterweise in die Saatkorn-Lostrommel gepackt hat, dann bald dir. Robert, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und ich wünsche dir ganz viel Erfolg auch mit dem Buch, dass es wahrgenommen wird, denn du vertrittst da sicherlich viele, viele Thesen, die Deutschland im Moment sehr, sehr gut tun würden. Ganz, ganz lieben Dank nochmal, dass du hier warst.
Danke dir, Gero, für die Einladung und an alle auch fürs Zuhören. Und ich denke, wir finden sicher auch in den Shownotes irgendwie Platz für einen Link. Wer Feedback zum Buch geben will, Thesen mit mir diskutieren will, ist dazu natürlich herzlich eingeladen.
Alles klar, machen wir so. Okay, Robert, bis bald. Tschüss.
Danke dir, Gero.